Freunde, Jesus Christus wird wiederkommen. Genau das ist seit Jahrhunderten das Thema der Gemeinde Jesu Christi am zweiten Advent. Christus kommt wieder. Am zweiten Advent als Datum feiern wir den zweiten Advent als Ereignis. Advent, Ankunft, also die zweite Ankunft Jesu in unserer Welt. Und das ist die große Hilfe, die uns das Kirchenjahr immer wieder vermittelt, dass es uns auf wichtige Themen stößt, die durch den Zyklus des Kirchenjahres immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Und so der zweite Advent erinnert an die Wiederkunft Jesu Christi. Die Glaubensväter haben im Advent immer einen weiten Bogen geschlagen. Der erste Advent ist der Erdenadvent. Christus kommt zum ersten Mal auf die Erde, das Symbol die Krippe. Der zweite, der Königsadvent. Er wird wiederkommen, das Symbol die Krone. Der dritte Advent ist der Herzensadvent. Er kommt auch zu dir. Er will in dein Herz. Und der vierte Advent, der fasst dann diese ganze große Perspektive zusammen. Das ist der Lichtadvent. Christus macht es hell. Heute also Königsadvent. Auch der Wochenspruch, den Sie ganz oben auf Ihrem Gottesdienstblatt finden, hat uns ja schon darauf gestoßen. Seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das heißt, weil Christus naht. Und wenn Sie die Adventslieder sich anschauen, dann werden Sie sehen, dass auch in diesen Adventsliedern die Wiederkunft Jesu Christi eine ganz zentrale Rolle spielt. Sie können mal die ersten 10 Lieder im EKG, also nicht jetzt während meiner Predigt, aber irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt, sich mal anschauen. Und Sie werden sehen, dass da bestimmt in 5 bis 6 Liedern das Thema Wiederkunft Jesu Christi verhandelt wird. So zum Beispiel ja auch in der Strophe 6 des Liedes Nummer 7, was wir eben hatten, er wird nun bald erscheinen. Oder auch, wenn Sie an die berühmte letzte Strophe von Lied Nummer 10 denken, nicht? Wie soll ich dich empfangen? Dann heißt, er kommt zum Weltgerichte. Christus kommt wieder. Das ist das große Thema im Advent und ganz besonders im zweiten Advent. Und auch heute in all unseren Liedern ist es aufgetaucht. In dem ersten, freue dich Welt, dein König naht, mach deine Tore weit. Nach der Predigt werden wir singen, wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Und zum Abschluss des Gottesdienstes, dann Tochter Zion, freue dich, siehe, dein König kommt zu dir. Der Ton ist also deutlich gesetzt. Und in unserer Zeit entsteht ja manchmal so der Eindruck, die Wiederkunft Jesu sei eher ein Thema für Sekten. Und das sollte man auch denen lieber überlassen. Aber genau umgekehrt wird ein Schuh daraus. Das Ganze wurde erst zu einem Thema für die Sekten, weil die christliche Gemeinde dieses Thema zu stark vernachlässigt hat oft. Und so läuft das ja immer, wenn die Gemeinde Jesu Christi ein Thema außer Acht lässt, das uns in der Bibel vorgegeben ist, dann kann es sehr leicht passieren, dass sich Sekten oder obskure Gruppen auf dieses Thema stürzen und es zu ihrem Spezialgebiet gewissermaßen machen. Nun müsste man fragen, warum ist das ein wichtiges Thema? Warum schadet es unserem Glauben, wenn wir die Wiederkunft Jesu missachten oder übersehen oder vergessen? Und warum nützt es unserem Glauben? Warum dient es der geistlichen Gesundheit unserer Gemeinde, wenn wir uns dieses Themas annehmen? Der Jesus hat diese Frage einmal recht ausführlich mit seinen Jüngern besprochen. Und einen Auszug aus diesem Gespräch haben Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich liegen. Die Jünger hatten zum Teil recht ungeordnete, chaotische Vorstellungen über das Ende der Welt. In der jüdischen Apokalyptik gab es damals einen ziemlichen Fantasienreichtum, wie denn so die Zielgerade der Geschichte aussehen könnte. Und davon waren natürlich die Jünger auch als Juden auch beeinflusst. Gottes große Zukunft kommt, das wussten sie. Aber im Hinblick auf einzelne Schritte hatten sie doch zum Teil sehr unrichtige Vorstellungen. Und eines Tages, als sie wieder mal auf dem Ölberg waren, da kam das Thema erneut auf. Sie wissen, der Ölberg liegt im Osten der Stadt. Von dort aus hat man eine herrliche Aussicht auf die imposante Kulisse Jerusalems. Das ist immer die beliebteste Touristenaussicht vom Ölberg. Da sah man zu dem Zeitpunkt, als dieses Gespräch stattfand, den Tempel, den herrlichen, riesigen Tempel, den Herodes hatte erbauen lassen. Heute sieht man da die beiden Moscheen von dort aus. Und in dieser Situation kommen die Jünger mit Jesus auf das Thema. Was wird werden aus dieser Stadt? Was wird werden aus dem Ende der Welt. Und da wollen wir jetzt auch hineinhören in das Gespräch, Matthäus 24 ab Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und werden sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Und seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Da wird Bezug genommen auf das Geburtsgeschehen. Wenn also die Geburtsphase endlich beginnt. Und Jesus sagt, das wird gewissermaßen die Geburt des Endes der Welt. Das ist der Anfang dieser letzten Phase. Das ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Jesus Christus, nun bitten wir dich, lass uns dein Wort recht verstehen, damit wir in unserer Zeit die nötige Orientierung bekommen. Amen. Die Jünger stellen Jesus hier zwei Fragen. Sie fragen, wann wird das sein? Und was wird alles im Vorfeld passieren? Also was sind die Zeichen, an denen wir gewissermaßen erkennen, dass es soweit ist? Und Jesus geht ganz ausführlich auf die zweite Frage ein und streift die erste nur kurz. Und deswegen wollen wir mit der ersten schnell beginnen. Jesus kommt wieder. Erstens, der Zeitpunkt ist unbekannt. Wenn Sie also mitschreiben wollen, erstens, der Zeitpunkt ist unbekannt. Die Jünger dachten offenbar an einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Zerstörung des Tempels und der Wiederkunft Jesu Christi. In den ersten beiden Versen wird berichtet, wie die Jünger Jesus nochmal den Tempel zeigen und Jesus kündigt an, das wird hier bald zerstört werden. Seht ihr nicht alles, sagt Jesus, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und diese Vorhersage hat sich dann im Jahr 70 erfüllt, als der römische Feldherr Titus den Tempel im Rahmen des jüdischen Krieges zerstörte. Und die Jünger stellen sich das anders vor. Die Jünger dachten an eine Abfolge von Ereignissen, die kurz bevorstand. Sie dachten, jetzt wird bald vielleicht der Tempel zerstört und bald werden diese ganzen Ereignisse jetzt Schritt für Schritt aufeinander purzeln, folgen gewissermaßen. Sie kannten nicht Gottes Plan mit der Gemeinde. Und wenn Sie hier vom Kommen Jesu sprechen, was wird das Zeichen deines Kommenseins, dann meinen Sie nicht eigentlich ein Wiederkommen, weil Sie ja gar nicht glauben, dass Jesus weggehen wird. Wann wirst du endlich öffentlich so machtvoll auftreten und alles unter deine sichtbare Herrschaft bringen? Das meinen Sie mit deinem Kommen. Wann wirst du endlich mutig, sichtbar, deine Macht manifestierend auftreten? Das ist die Frage. Und einige Wochen später werden Sie wieder hier stehen, nämlich am Himmelfahrtstag. Und dann werden Sie Jesus die gleiche Frage stellen. Das können Sie in Apostelgeschichte 1, Vers 6 nachlesen. Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und was antwortet Jesus Ihnen am Himmelfahrtstag? Er sagt, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, wie der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Und genau das Gleiche sagt Jesus Ihnen auch hier in Matthäus 24, schon auf die Wannfrage. Er sagt, es ist nicht wichtig für euch, das zu wissen. Und er geht dann in einem Teil seiner Rede, die wir in unserem Predigttext nicht mehr haben, noch wörtlich drauf ein, in Vers 36, Matthäus 24, 36, da sagt er, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Nicht einmal Jesus selbst weiß zu dem Zeitpunkt, wann das sein wird. Und dann sagt er das nochmal in Vers 42, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und in Vers 44 noch einmal. Seid bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, da ihr nicht damit rechnet. Und sehen Sie, das macht die Spannung aus, in der wir Christen stehen. Niemand kennt die Stunde. Es kann noch dauern. Und doch sagt Jesus, seid alle Zeit bereit. Es kann auch sehr schnell gehen. Denken wir an den Fall der Mauer. Es änderte sich alles innerhalb einer so kurzen Zeit. Wir alle hätten noch wenige Tage vorher gesagt, auch die Mauer, die steht noch Jahrzehnte. Über Nacht kann sich vieles ändern. Und so sagt Jesus hier, seid bereit. Und an anderer Stelle heißt es, Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ganz plötzlich. Für uns ist klar, wir leben in der Endzeit. Wir leben in den letzten Tagen. So viel ist klar. Und diese letzten Tage haben begonnen mit dem Kommen Jesu. So sagt es etwa der Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also die letzten Tage beginnen damit, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, zum ersten Mal. Hebräer 1, Vers 2 zum Beispiel können wir das nachlesen. Das heißt, die Endphase der Geschichte läuft. Allerdings sagt die Bibel nicht, wie lange diese letzte Epoche der Geschichte dauern wird. Das sagt sie nicht. Sie spricht allerdings immer wieder von einem bestimmten Ereignis. In dieser letzten Zeit, sagt die Bibel, wird es nochmal so etwas wie eine allerletzte Phase geben. Und diese allerletzte Phase wird damit beginnen, dass Jesus Christus sichtbar in Macht und Herrlichkeit auf diese Erde wiederkommt. Damit wird die allerletzte Phase beginnen. Das ist das Wiederkommen Jesu Christi. So, und dazu heißt es etwa in Sacharja 14, Vers 4, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt. Also auf demselben Ölberg, wieder auf dem Jesus jetzt in Matthäus 24 mit seinen Jüngern steht. Und auf demselben Ölberg, von dem aus die Himmelfahrt stattgefunden hat. Auf demselben Ölberg wird Jesus dann wiederkommen. Und seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, sagt der Prophet Sacharja. Und die Jünger, die wollen natürlich, das verstehen wir, genauer wissen, wie lange das noch konkret dauern wird. Aber Jesus sagt, niemand kennt den Tag noch die Stunde. Die Bibel erlaubt uns alles, also keine Spekulationen über diese Frage. In der Kirchengeschichte gab es ja immer vorwitzige Leute, die die Wiederkunft Jesu am liebsten berechnet hätten. Da sind alle möglichen Jahreszahlen ausgerechnet worden und die Leute sind natürlich immer auf die Nase gefallen mit diesen Berechnungen, weil Jesus sagt, das wisst ihr nicht. Das könnt ihr nicht berechnen. Und dennoch sollen wir den Königsadvent nicht aus dem Blick verlieren. Denn mit jedem Tag, den wir leben, gehen wir der Wiederkunft Jesu einen Schritt näher entgegen. Es ist wie beim Marathonlauf. Als Jesus das erste Mal auf die Welt kam, da begann die Endzeit, da begann gewissermaßen die Zielgerade der Weltgeschichte. Und jetzt tickt die Uhr, jetzt läuft die Zeit ab, das Ende rückt näher, nur wir wissen eben nicht genau, an welchem Abschnitt der Zielgerade wir uns exakt befinden. Das wissen wir nicht. Das sollen wir auch nicht wissen. Das ist nicht nötig. Persönlich müssen wir ohnehin damit rechnen. Jeder von uns. Jeder von uns. Dass Gott uns jederzeit zu sich rufen kann. Und dann stehen wir ohnehin plötzlich vor seinem Angesicht. Also ungewiss ist nur der Zeitpunkt. Die Tatsache, dass Jesus wiederkommen wird, die ist völlig klar. Jemand hat gesagt, Christen sind wie Leute, die eine lange Zugfahrt unternehmen. Sie kennen nicht die Ankunftszeit, aber sie wissen, dass sie mit Sicherheit ankommen, weil sie dem Zugführer vertrauen können. Und sie wissen noch mehr. Sie kennen nämlich Vorortstationen des Zielbahnhofs. Das wissen die Christen auch. Wir kennen Vorortstationen des Zielbahnhofs. Jesus nennt das die Zeichen der Zeit. Die Vorboten seiner Wiederkunft. Und zu diesen Vorboten, dazu äußert sich Jesus nun ausführlich. Also, erstens, der Zeitpunkt ist unbekannt. Zweitens, aber die Vorboten sind benannt. Die Vorboten sind benannt. Und das werden wir jetzt hier in unserem Text sehr schön deutlich sehen. Ab Vers 5. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss so kommen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Nun kann man natürlich sagen, Hungersnöte, Konflikte, Kriege, Katastrophen, die haben seit dem Sündenfall das Leben zu allen Zeiten geprägt. Das stimmt natürlich. Aber ein Symptom, ein Zeichen der Endzeit besteht darin, dass diese Probleme sich zuspitzen, dass sie weltweit eine immer dramatischere Dimension annehmen, dass sie sich verschärfen. Verstehen Sie, je weiter wir auf das Ziel zugehen, je näher die Wiederkunft Jesu bevorsteht, umso stärker wird die Welt von Konflikten und Katastrophen geschüttelt. Das macht Jesus hier deutlich. Das ist ein solcher Vorbote. Diese unvorstellbaren Probleme in der Welt, die lawinenartig geradezu anwachsen. Die Humanisten und die Kommunisten haben ja mit ihren Programmen der Welt eine ganz andere Zukunft vorhergesagt. Sie haben gesagt, es wird alles immer besser werden. Wenn wir den Menschen nur lange genug durch Bildung zivilisieren und humanisieren und wenn wir durch den technischen Fortschritt und durch die Wissenschaft die ganze Dynamik der Weltentwicklung nur entsprechend verbessern, modernisieren, dann werden wir auf die Dauer Kriege beseitigt haben, das Hungerproblem in den Griff kriegen, Gerechtigkeit schaffen, Arbeit für alle und so weiter und so weiter. Und Jesus kündigt viele Jahrhunderte, bevor die Humanisten und die Kommunisten auf den Plan treten, genau das Gegenteil an. Jesus sagt, es wird nicht besser werden, sondern es wird immer schlimmer werden. Zum Ende hin wird die Menschheitsgeschichte nicht friedlicher verlaufen, sondern immer brutaler. Die Menschen werden nicht weiser werden, sondern immer leichter verführbar. Je länger man die Menschen erzieht und bildet, so wird die Welt am Ende nicht sicherer werden, sondern immer unsicherer. Wie viele Kriege finden allein zu dieser Zeit irgendwo auf der Welt statt? Und wenn wir diese beiden Zukunftsperspektiven mit der Wirklichkeit vergleichen, dann sehen wir, dass Jesus eindeutig Recht behalten hat. Das belegt sogar die Statistik. Also der Hinweis auf Erdbeben ist hier besonders interessant. In den letzten Jahren haben Katastrophenforscher und Geologen immer wieder darauf hingewiesen, dass die Häufigkeit von Erdbeben deutlich zunimmt. Aufs Ganze gesehen. Also ich habe jetzt einen interessanten Bericht gefunden von der Münchner Rückversicherung. Die hat die Zahlen für das Jahr 2004 vorgelegt. Und da zählte sie 650 Katastrophen mit Schäden für das Jahr 2004 allein. 650 Katastrophen mit Schäden im Wert von 112 Milliarden Euro. Und dann noch eine interessante Zahl, die Katastrophe des zurückliegenden Jahres, die kosteten mehr als 300.000 Menschen das Leben. Da war natürlich auch dieser Tsunami dabei. Und es fand im Oktober, am 12. Oktober in Bonn eine interessante Konferenz von Katastrophenforschern statt. Und da haben sie auch ein sehr brisantes Ergebnis formuliert. Sie sagten, in den letzten 30 Jahren habe sich die Zahl der extremen Naturereignisse verdreifacht. Und der dabei entstandene Schaden habe sich versechsfacht. So der Katastrophenforscher Janosch Bogardi. Also mit Statistik kann man immer eine ganze Menge machen, aber ich denke, es ist offenkundig. Es ist offenkundig, dass sich die Katastrophen wirklich zuspitzen. Oder wenn wir an das Hungerproblem denken, was Jesus hier in Vers 7 anspricht, es werden Hungersnöte sein. Überlegen Sie mal. Man hat über die vielen Opfer des Tsunami zu Weihnachten letzten Jahres zu Recht große Sorge gehabt und war entsetzt. Aber in den 6-7 Wochen nach dem Tsunami, in der kurzen Zeitspanne allein waren schon wieder mehr Kinder durch Hunger gestorben, als allein der Tsunami hinweggerafft hatte. Diese Dimension nehmen wir nur kaum wahr, weil wir uns so dran gewöhnt haben. Überall auf der Welt ist das Hungerproblem und überall sterben die Menschen und die Kinder. Das berührt uns irgendwo gar nicht mehr. Und wir kriegen die Probleme nicht in den Griff. Es ist furchtbar, aber wir kriegen die Probleme nicht in den Griff. Jesus hat es vorhergesagt. Auch die zunehmende Christenverfolgung in Vers 9. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen unter allen Völkern. Viele denken ja, so seit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, des Kalten Krieges, gäbe es kaum noch Christenverfolgung. Bitte, das stimmt überhaupt nicht. Jahr für Jahr werden über 160.000 Menschen auf der ganzen Welt getötet, allein wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Mehr als 160.000 Christen jedes Jahr. Und da sind noch gar nicht die eingerechnet, die eingekerkert werden. Noch gar nicht die berücksichtigt, die zusammengeschlagen in irgendwelchen Krankenhäusern liegen, die in die Verbannung geschickt werden. Die sind in dieser wahnsinnig hohen Zahl von mehr als 160.000 noch gar nicht enthalten. Unvorstellbare Probleme, die lawinenartig anwachsen. Das ist ein Symptom. Und dann ein anderes Symptom, ein anderer Vorbote des Kommens Jesu, sind die Lösungsversuche, die die Menschen anstrengen, um dieser Probleme Herr zu werden. Die sind in der Bibel auch vorhergesagt als Vorboten des Endes. Die Lösungsversuche, derer die Menschen sich bedienen und mit denen sie sich bemühen, diese Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen. Und das wichtigste Stichwort bei diesen Lösungsversuchen ist Ihnen allen bekannt. Das ist das Stichwort Einheit. Globalisierung. Es wird, so sagt die Bibel, in dieser letzten Zeit ein globales, weltweites politisches Machtsystem entstehen. Also eine Weltregierung. Das können Sie in Offenbarung 17 und 18 ziemlich genau nachlesen. Und in unseren Tagen kann man sich diese Entwicklung viel, viel leichter vorstellen, als das noch etwa vor 50 Jahren der Fall war. Die Folgen der Globalisierung sind für uns schon viel greifbarer geworden. Die ganze Welt wird immer überschaubarer wie ein Dorf. Moderne Kommunikationsmittel bestimmen unseren Alltag. Das ist natürlich schön, dass wir mit unseren Freunden in Amerika binnen weniger Sekunden kommunizieren können. Und wir genießen das und nutzen auch die ganzen Informationen, die wir für unsere wissenschaftliche Arbeit dadurch zusätzlich bekommen. Ich sage oft zu meiner Frau, ich habe jetzt in einer Stunde eine Recherche gemacht, für die früher drei Leute den ganzen Tag gebraucht hätten. Das ist so. Das ist eine Riesenhilfe. Aber es ermöglicht eben auch andere und problematische Entwicklungen. Die großen Wirtschaftskonzerne sind inzwischen in der ganzen Welt tätig. Ihre Macht wird immer stärker. Sie sind von den nationalen Regierungen kaum noch in den Griff zu kriegen. Und deswegen werden immer stärker und lauter die Rufe nach einer zentralen Weltregierung. Ich habe hier schon mal zitiert, ich wiederhole das gern, was der Chef Volkswirt, der Chefökonom der Deutschen Bank, Professor Norbert Walter, vor einigen Jahren sagte, Zitat, die Globalisierung in der Wirtschaft verlangt zwingend nach einer Weltregierung. Die Globalisierung hat heute eine Eigendynamik entwickelt, die von niemandem mehr aufgehalten werden kann. Sie schafft neue und ungelöste Probleme, die nur durch eine umfassende Weltregierung gelöst werden können. Das wird von kaum jemandem heute noch bestritten. Und dann kommen natürlich auch die Religionen in den Blick, denn wenn das Zusammenleben im globalen Dorf funktionieren soll, dann muss ein Minimum an Übereinstimmung auch zwischen den miteinander konkurrierenden Religionen hergestellt werden. Und darum benötigt eine Weltregierung auch eine Religionsökumene. Und in diese Richtung sehen wir ja auch, die Schritte immer schneller werden, dass immer deutlicher gesagt wird, die Religionen dürfen nicht länger mit einander gegenüberstehenden Wahrheitsansprüchen konkurrieren, sondern sie müssen nach dem gemeinsamen Kern fragen. Sie müssen sich einander stärker öffnen und ihre Exklusivitätsansprüche aufgeben. Und so beschreibt die Bibel sehr deutlich, dass am Ende der Zeit als ein Vorbote des Wiederkommens Jesu dann eine Welteinheitsregierung entstehen wird, gestützt durch eine Welteinheitsreligion. Das ist auch ein Vorbote dieser Entwicklung. Die unvorstellbaren Probleme, die Lösungsversuche, mit der die Menschen sich darum bemühen, dieser Probleme Herr zu werden. Und dann ein weiterer Vorbote, ein weiteres Symptom dafür, dass Gottes Geschichte mit dieser Welt sich der Endphase nähert, ist die Rückkehr des Volkes Israel in sein eigenes Land. Im Jahr 1948 kam es unter ausdrücklicher Berufung auf die Propheten des Alten Testaments zur Gründung des Staates Israel. Bedenken wir, vorher hatte das Volk 2000 Jahre etwa in der Verbannung gelebt. 2000 Jahre etwa. Und nun lebt wieder ein ethnisches Israel im eigenen Land. Und damit ist die Masse des Volks natürlich noch längst nicht zu ihrem Gott zurückgekehrt. Und auch für die Juden führt der Weg zum Heil, das sagt die Bibel überdeutlich, allein über den Glauben an Jesus Christus. So hat es ja der Jude Petrus eindrücklich gesagt in Apostelgeschichte 4, Vers 12, seinen Landsleuten. Es ist in keinem anderen Heil, ist kein Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden können, als allein der Name Jesu Christi. Es gibt für das jüdische Volk keinen Sonderweg zur Rettung. Das ist ganz deutlich. Aber mit der Rückkehr des Volkes in sein Land ist die Voraussetzung für ein wichtiges Ereignis geschaffen, das Gott für die Endzeit vorhergesagt hat. Zum Beispiel durch den Propheten Sacharja. Dort wird eben angekündigt, dass der Messias bei seiner Wiederkunft auf die Erde zum jüdischen Volk zurückkehren wird. Und da heißt es dann in Sacharja 12, an jenem Tag wird der Herr die Einwohner Jerusalems beschirmen. Und in Sacharja 14, Vers 4, seine, also des Messias Füße, werden auf dem Ölberg stehen. Auch dieses Ereignis ist jetzt denkbar. Bei Jesu Wiederkunft auf die Erde werden also das Volk Israel, die Stadt Jerusalem und speziell der Ölberg eine wichtige Rolle spielen. Und dafür sind die Voraussetzungen seit 1948 erfüllt. Also, das sind einige Symptome, einige Vorboten der letzten Zeit, die wir hier gesehen haben. Aber Vorsicht! Jesus warnt uns auch vor voreiligen Schlüssen. Er sagt hier in Vers 6 ganz deutlich, aber es ist noch nicht das Ende. Also Leute, Vorsicht, ruft jetzt nicht eigenmächtig irgendein Ende der Welt auf. Das ist der Anfang dieses Geburtsvorgangs. Aber es ist noch nicht das Ende. Tja, und dann nennt Jesus noch einen letzten Vorboten seiner Wiederkunft in Vers 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist auch ein bedrückendes Kennzeichen der letzten Zeit. Die Liebe wird in vielen erkalten. Und zwar ist das nicht einfach nur über den Umgang der Nichtchristen miteinander gesagt, sondern die Liebe wird dort, wo sie eigentlich erwartet werden müsste, nämlich innerhalb der Christen, der Gemeinde Jesu Christi, wird die Liebe in vielen erkalten. Unsere Herzenshaltung gegenüber unseren Mitchristen, Liebe erkalten, geprägt von Gleichgültigkeit ist die Herzenshaltung oder von Stolz oder von Rücksichtslosigkeit oder einfach von Desinteresse. Jesus sagt, die Liebe zum Nächsten, die Liebe gerade auch zu den Geschwistern im Glauben ist da auch mit einbezogen, wird in vielen erkalten. Auch das ist ein Vorbote der Wiederkunft Jesu. Und umso dringlicher hören wir darum aus dem Neuen Testament immer wieder die Aufforderung, einander zu lieben. Einander zu lieben, auch mit der Tat. Die Liebe ist immer am Tun, am Handeln. Einander zu lieben in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir übereinander denken und reden, wie wir füreinander beten. Wissen Sie, die Liebe ist oft missbraucht worden. Missbraucht worden, um damit die Wahrheit zu unterdrücken und zu sagen, wenn jemand etwas Unangenehmes inhaltlich sagte, dann hat man ihm gern gewissermaßen den Mund verschlossen mit der propagandistischen Behauptung, das sei lieblos. Und da bestand dann die Gefahr für diejenigen, denen es um die Wahrheit ging, dass sie gewissermaßen auf der anderen Seite vom Pferd fielen. Dass, weil die Forderung nach Liebe, die Aufforderung zur Liebe so missbraucht wurde, nur um der Wahrheit den Mund zu stopfen, dass die Wichtigkeit der Liebe im Zusammenleben der Gemeinde, die Jesus und die Apostel wieder und wieder betonen, nicht ausreichend Beachtung fand. Wir sind immer in der Gefahr, auf der einen oder anderen Seite jeweils vom Pferd zu fallen. Und da ist das ein ausgesprochen wichtiger und heilsamer Hinweis, den Jesus uns gibt. Bedenket, in dieser letzten Zeit, die Liebe wird in vielen erkalten. Prüfen wir uns, prüfen wir unser eigenes Herz, prüfen wir die Art und Weise, wie wir umgehen mit anderen, auch miteinander. Und bitten wir den Herrn, dass er uns Liebe ins Herz schenkt, nicht im Sinne eines warmen, wohligen Gefühls, sondern im Sinne einer demütigen Bereitschaft, den anderen höher zu achten als sich selbst und ihm zu dienen mit Wort und Tat. Die Vorboten sind benannt. Unvorstellbare Probleme in der Welt, Lösungsversuche, die auf eine große Einheit zielen,
das Wiedererstehen des Volkes Israel in seinem Land und die Liebe wird in vielen erkalten. Das sind die Vorboten. Jesus sagt, passt auf. Aber darum sollen wir uns nicht einlullen lassen, sondern ausgesprochen wachsam sein. Und damit kommen wir jetzt am Schluss zu den Hausaufgaben. Wie am Ende jeder guten Schulstunde gibt es Hausaufgaben, also Jesus gibt uns die. Erstens, also der Zeitpunkt ist unbekannt. Zweitens, die Vorboten sind benannt. Und drittens und letztens, die Hausaufgaben sind gestellt. Also drittens, die Hausaufgaben sind gestellt. Und Punkt A der Hausaufgaben formuliert Jesus in Vers 4. Da sagt er, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Mit anderen Worten, sei wachsam. Das ist die erste Hausaufgabe. Sei wachsam. Das steht in Vers 11 nochmal, diese Warnung. Es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und natürlich war Verführung zu allen Zeiten für die Christen eine große Gefahr. Genauso wie es zu allen Phasen der Geschichte Kriege und Katastrophen gab. Aber Jesus sagt, Leute, passt auf, in der letzten Zeit, da wird sich auch dieses Problem zuspitzen. Und deswegen weist Jesus in dieser Endzeitrede dreimal auf das Problem der Verführung hin. In Vers 4, in Vers 11 und in Vers 24 nochmal. Verführung arbeitet mit Täuschung. Wir durchschauen die Zusammenhänge nicht. Wir werden auf einen Weg gebracht, auf den wir eigentlich gar nicht gebracht werden wollen. Man zieht uns über den Tisch, ohne dass wir es merken. Unser Denken wird Schritt für Schritt verändert, ohne dass wir es durchschauen. Unser Glaubens- und Lebenskurs wird in eine ganz andere Richtung gelenkt, als die, die wir ursprünglich mal ansteuerten. Am Ende sitzen wir in der Falle. Und Jesus sagt, seid wachsam. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Lasst euch nicht durch faule Kompromisse über den Tisch ziehen. Prüft das, was an euch herangetragen wird, ob es mit dem Wort Gottes übereinstimmt oder nicht. Und dann nennt Jesus, und deswegen muss ich das hier auch nochmal nennen, dann nennt Jesus in diesem Kapitel ein besonderes Mittel der Verführung und das sind spektakuläre Ereignisse und Wundertaten, mit denen der Teufel die Menschen in seinen Bann ziehen wird. Jesus spricht hier in Vers 11 von falschen Propheten. Es werden sich viele falsche Propheten erheben. Sie werden so tun, als würden sie im Namen Gottes reden. Sie berufen sich auf die Bibel, auf den Glauben. Und Jesus sagt, diese Leute werden gerade in der letzten Zeit noch eine besondere Strategie anwenden. Und wissen Sie, welche Strategie das ist? Das steht in Vers 24. Das haben wir jetzt nicht mehr auf dem Zettel, aber Sie können es zu Hause sich nochmal angucken. Es werden viele falsche Christus und Propheten aufstehen. Und was werden sie tun? Große Zeichen und Wunder. Sodass, wenn es möglich wäre, sie viele verführten. Und Paulus sagt, dass der große Gegenspieler Christi, der Antichrist, am Ende, ganz am Ende, genau die gleiche Masche anwenden wird. Große Zeichen und Wunder. Und damit wirbt der falsche Prophet, damit werben die falschen Propheten um Vertrauen für ihre Botschaft. Sie beeindrucken die Sinne der Menschen. Sie sagen denen auf den Kopf irgendwelche Dinge zu, die sie durch Hellseherei von ihnen erfahren können. Es gibt gerade aus der charismatischen Szene viele Beispiele dafür. Sie schaffen bestimmte Arten von Heilung. Manchmal deutlicher, manchmal weniger deutlich. Und sie ziehen die Leute auf ein falsches Gleis. Ich habe gerade vor wenigen Tagen eine Zeitungsmeldung aus Korea bekommen, sogar hier in Originalkoreanisch. Ich weiß nicht, ob das einer lesen kann, aber glücklicherweise habe ich dann auch eine englische Übersetzung noch dazu erhalten. Aus der Korean Times vom 14. Mai, das ist also schon etwas älter, des letzten Jahres, 14. Mai 2004. Und da ist von einem der berühmtesten Pastoren der Welt und Koreas und der charismatischen Szene die Rede, nämlich Yonggi Cho, der immer wieder auch zu großen Veranstaltungen hier nach Deutschland eingeladen wird. Er gilt als Pastor der größten protestantischen Kirche. 750.000 Mitglieder haben sie dort in Korea, the Pure Gospel Church. Und Yonggi Cho kommt ursprünglich aus einem buddhistischen Hintergrund, hat in der Art und Weise, wie er Heilung und Wunder verstand, auch diesen östlichen Hintergrund immer wieder mit eingebracht, mit Visualisierung, Inkubation und ähnlichen Dingen gearbeitet. Das als christlich dargestellt und neuerdings wirbt Yonggi Cho massiv für ein Zusammengehen der Religion, insbesondere mit dem Buddhismus. Er sagt, er hätte sich immer an die Worte seines Vaters erinnert, Buddha ist in seinem Herzen. Und so riet er jetzt auch einer Frau und sagte, Jesus ist in deinem Herzen. Und in dem Augenblick, wo er das sagte, war ihm so klar, Buddhismus und Christentum haben ja eigentlich ganz ähnliche Lehren. Und dann sagt er wörtlich, ob es sich nun um das Christentum, den Buddhismus oder den Islam handelt, alle Religionen haben einen Punkt gemeinsam darin, dass es ihnen allen um die Sache der Ewigkeit geht. Buddhismus bietet eine buddhistische Form von Errettung an. Der christliche Glaube bietet eine christliche Form von Errettung an. Und keiner hat das Recht, die Erlösung des anderen zu kritisieren. Und weder Jesus noch Buddha hätten von uns gewollt, dass wir nur für unsere eigene Religion einstehen und die des anderen beseitigen wollen. Das sind sehr deutliche Worte von einem, von dem man das früher in dieser Weise so auch nicht gehört hätte. Wir müssen sehr deutlich hinschauen, sehr genau hinhören, wem wir was glauben. Und wir müssen es alles immer wieder an der Heiligen Schrift messen, die der einzige Schutz ist gegen Verführung, dagegen, dass wir auf einen Weg gezogen werden, ohne dass wir es merken. Das ist die erste Hausaufgabe, die Jesus uns gibt, dass er sagt, sei wachsam. Und dann eine zweite Hausaufgabe, also 3b, in Vers 12. Da heißt es, in Vers 13 vielmehr, da sagt Jesus, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Das ist also die zweite Aufgabe, dass er sagt, sei geduldig, beharre, bleib dran. Wir haben das ja gehört vorhin in der Lesung von Bruder Otto aus Jakobus 5, die Verse 7 und 8, wo auch von der Wiederkunft Jesu die Rede war und wo es dann hieß, seid geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen und den Spätregen. So seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Das ist also die zweite Aufforderung, die Jesus an uns richtet, dass er sagt, rechnet damit, dass es schwierige Zeiten des Wartens gibt. Rechnet damit, dass ihr manchmal bis an die Grenze eurer Belastbarkeit gefordert sein werdet. Seid geduldig, Leute. Und dieser Vers 10, der sagt, hier, wo Jesus sagt, es werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen, da ist nicht von Christen die Rede. Dieses beharret heißt nicht, wenn du ein Christ bist und nicht beharrst, dann gehst du am Ende verloren. Sondern in Vers 10, da ist von Leuten die Rede, bei denen unter Bedrängnis herauskommt, dass sie nicht wirklich dazugehört haben zu Jesus Christus. Und wenn Jesus jetzt sagt, seid geduldig und beharrt, dann will er nicht, dass wir das mit Angst tun, als könnten wir unsere Rettung verlieren, sondern er fordert uns dazu auf, ihm treu zu sein und auf diesem Wege bewirkt er, dass wir dranbleiben und sicher ans Ziel kommen. Also wenn Jesus sagt, seid geduldig, bleibt dran, beharrt, dann macht er uns damit nicht Sorge und sagt, naja, du gehörst zwar jetzt zu mir, aber du könntest am Ende irgendwie nochmal abfallen. Sondern wenn er sagt, seid beharrt, dann heißt das, sei geduldig, bleibe dran, halt dich im Glauben an mich und ich werde dich durchbringen. Wer sich an mich hält, braucht keine Angst zu haben. Und es wird sich erweisen, wer nicht mit dem Herzen bei mir war, von diesen Leuten redet Vers 10, der wird dann unter Druck und wenn es etwas kostet, zu Christus zu gehören, sagen, nee, also so ernst war es mir doch nicht. Aber das werden gerade nicht diejenigen sein, denen diese Frage vielleicht in manchen Phasen ihres Christseins Not machte. Die Sorge hatten, sie könnten keine Heilsgewissheit haben. Das sind gerade nicht die Leute, von denen in Vers 10 die Rede ist. Jesus sagt, beharre. Lass es dir ein Herzensanliegen sein, eng mit mir verbunden zu sein. Häng dich an mich und sei geduldig. Und verlass dich drauf, dass ich mein Wort halten werde. Es gibt so ein gutes Lied von Manfred Siebald, da thematisiert er dieses Problem mit der Geduld. Da sagt er, da stehe ich nun, wie lange schon, und warte allem Spott zum Hohn, dass Jesus Christus wie versprochen wiederkehrt. Man zeigt auf mich und sagt, der spinnt, der merkt nicht, wie der Tag verrinnt und dass der Zug der Zeit auf einem anderen Gleis abfährt. Und dann fährt Manfred Siebald fort, doch wer mir noch nicht sagen kann, wohin für ihn die Reise geht, ob nicht schon bald die Welt zerfällt, ob morgen noch der Ostwind weht, macht mir nicht vor, dass er von Gottes Zukunft mehr als Gott versteht. Und im letzten Vers sagt er dann, weil Gott bisher sein Wort nie brach und immer hielt, was er versprach, darum weiß ich, einmal werde ich ihn kommen sehen. Warum sollte ich den Mut verlieren und statt mich zu freuen, resignieren? Nein, ich warte weiter, denn ich weiß auf wen. Und sehen Sie, das ist der Grund für unsere Geduld. Das ist der Fels unserer Gewissheit. Wir wissen, auf wen wir warten. Wir kennen den Zugführer. Wir sehen, wie der Herr Jesus Christus all die vielen Verheißungen der Heiligen Schrift Schritt für Schritt erfüllt hat. Und darum haben wir festesten Grund unter den Füßen, wenn wir davon ausgehen, dass auch diese Verheißungen noch eintreten werden. Und dann gibt er uns eine dritte Hausaufgabe hier. Also A, sei wachsam. Vers 4, B, sei geduldig. Vers 13. Und dann C, eine letzte Hausaufgabe, sei missionarisch. Sehen Sie mal in Vers 14, das ist der letzte Vers, ein wunderbarer Vers. Da sagt Jesus, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich denke bei diesem Vers mal an einen jungen Mann, der zum Glauben gekommen war und dessen Herz dann plötzlich anfing, für die Mission zu schlagen. Und er berief sich immer wieder auf diesen Vers. Er sagte, das ist mein Vers. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt. Und ich weiß, dass viele Missionare, die zum Teil in ganz entfernte Erdteile ausgesandt sind, in diesem Vers die Hauptbegründung für ihren Dienst sehen. Und dass sie sagen, wir dürfen dazu beitragen, dass Jesus bald wiederkommt. Dadurch, dass wir sein Evangelium wirklich bis an die Enden der Erde bringen. Und das ist so wichtig, dass Jesus gerade in dieser Endzeitrede eben keine Rückzugsmentalität predigt. Dass er nicht sagt, Leute, seht hin, es wird ganz schlimm kommen mit den Kriegen und der Hungersnot und der Verfolgung. Und deshalb baut schon mal eure Bunker und zieht euch in die Katakomben zurück und igelt euch ein, damit ihr ja keinen Nichtchristen zu sehen bekommt und wartet dann, bis endlich alles vorbei ist. Genau das sagt Jesus nicht, sondern er gibt uns diese Hausaufgabe, sei missionarisch. Er spricht hier von der Weltmission. Er sagt, es wird das Evangelium gepredigt werden in der ganzen Welt für alle Völker. Und so ähnlich wird er es ja dann im Missionsbefehl auch nochmal ausdrücken. Und auch diese Hausaufgabe wollen wir ernst nehmen als Gemeinde. Und wir wollen das ernst nehmen, dass Mission unteilbar ist. Wir vergessen oft über den gewichtigen Problemen, die wir hier in unserem Land haben, auch die Weltmission. Die gerät ganz schnell aus unserem Blickfeld. Und wir sollten uns gerade auch durch diesen Vers von Jesus daran erinnern lassen, dass die Aufgabe der Mission unteilbar ist und dass wir als Gemeinde auch eine Mitverantwortung für die Mission in der Welt haben. Wir wollen das als Einzelne wieder ernster nehmen, wollen bedenken, recht immer wieder für Missionare auch zu beten und zu informieren über die Dinge, die auf dem Missionsfeld laufen und auch als Gemeinde immer wieder Missionare einladen und unterstützen. Wir können nicht uns aus dieser Aufgabe zurückziehen mit dem Hinweis, wir hätten ja hier so viel zu tun und hier so viele Aufgaben. Die Aufgabe der Mission ist unteilbar, aber sie gilt eben auch für die Mission vor der Haustür. Und deswegen lassen Sie uns auch das gerade im Hinblick auf diese Endzeitrede Jesu immer wieder in den Blick bekommen, dass wir die Menschen suchen in unserem Umfeld, mit denen wir zu tun haben, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Nachbarschaft, in unserem Bekanntenkreis, in der Uni, wo auch immer, dass wir von diesem inneren Anliegen bewegt sind, ihnen wirklich das Evangelium von Jesus Christus zu bringen. Das ist die dritte Hausaufgabe, die Jesus uns ergibt, sei missionarisch. Und da haben wir ja so einen guten Anlass am nächsten Sonntag mit unserem evangelistischen Gottesdienst im Advent. Und vielleicht kann ja der eine oder andere eingedenk dieser Hausaufgabe noch an den einen oder anderen denken in seinem Umfeld, den er möglicherweise mitbringen könnte am kommenden Sonntag, wo wir ganz gezielt das Evangelium, das elementare Evangelium von Jesus Christus verkündigen wollen. Und dann sagt Jesus, dann wird das Ende kommen. Das ist das letzte Wort in unserem Predigtext. Nicht das letzte Wort in dieser Rede, aber in diesem Sinnabschnitt. Dann wird das Ende kommen. Es kommt gewiss. Und so richtet der Herr Jesus an diesem zweiten Advent unseren Blick ganz gezielt nach vorn. Er sagt, ihr könnt euch darauf verlassen, ich komme wieder. Ich sage euch noch nicht den Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist unbekannt, aber achtet auf die Vorboten. Die Vorboten sind benannt in meinem Wort und die Hausaufgaben sind gestellt. Seid wachsam, sei geduldig und sei missionarisch und verlass dich darauf, dass der Herr Jesus Christus deine Hoffnung nicht enttäuschen wird. Der Afrika-Forscher David Livingstone, der im 19. Jahrhundert lebte, der reiste mal mit einer Trägerkolonne aus dem Stamm der Makololo durch Afrika. Und unterwegs irgendwann ging ihm das Geld zur Neige. Er konnte immerhin durch Tauschwaren noch einen Häuptling am Sambesi dazu bewegen, für seine 300 Männer zu sorgen. Und in der Zwischenzeit würde er nach England zurückkehren und weitere finanzielle Mittel sammeln und dann wiederkommen. Und er versprach seinen Makololo-Leuten, ich komme so bald wie möglich wieder. Und dann werde ich euch mit einem großen Schiff in eure Heimat bringen. Das war das Versprechen von Livingston. Und dann reiste er ab. Und nun lebten diese Makololo-Leute bei den Sambesis. Und schon bald können Sie sich vorstellen, wie der Spott der Sambesis losging. Und sagt, na, ihr glaubt doch nicht, dass der weiße Mann wiederkommen wird. Wann hat sich hier ein Weißer um Schwarze gekümmert? Glaubt das doch nicht. Er wird euch hier verhungern lassen. Und die Makololos erwiderten dann immer, ihr kennt unseren Vater nicht. Er würde sein Leben für uns lassen. Er kommt gewiss wieder und bringt uns nach Hause. Aber die Zeit verging. Etliche Makololo wurden krank. Ein Jahr verstrich, ein weiteres. Und der Spott der Sambesis wurde lauter und lauter. Aber die Makololo-Leute blieben fest in ihrem Vertrauen zu ihm. Wenigstens die meisten. Er wird gewiss wiederkommen. Und tatsächlich, eines Tages hörte man dann in der Ferne ein Brausen und Rauschen und ein Getöse ganz unbekannter Art. Und da rannte natürlich alles zum Fluss hinunter und sie sahen es. Pustend und schnaubend kam ein großes Dampfschiff heran, das erste, das den Sambesi-Fluss überhaupt befuhr. Und dann kann man sich vorstellen, wie sie sich ins Wasser geworfen haben und gerufen haben, er ist da, unser Vater ist wiedergekommen. Und dann brachte er sie auch nach Hause in ihre Heimat. Was für ein Bild für Warten und Vertrauen. Und so dürfen wir umso fester vertrauen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Dass er uns nicht all den Nöten und Problemen ausgeliefert bleiben lassen wird. Er wird kommen und uns nach Hause bringen. Und liebe Gemeinde, lassen Sie uns doch diesen Blick ganz neu gewinnen. Gerade an diesem zweiten Advent. Und bedenken Sie, was würde das bedeuten für unseren ganzen Lebensstil? Und was würde das ändern für die ganze Art und Weise, wie wir an die Probleme herangehen, wenn wir damit ernst machen? Wir wissen es, Jesus kommt. Wenn wir diesen Königsadvent ganz fest im Blick und im Herzen haben, dann beherrscht nicht die Sorge unser Lebensgefühl. Dann beherrscht auch nicht mehr das Lamento über die böse Welt unsere Stimmung. Dann prägt auch nicht die Angst vor den Folgen der Globalisierung unser Denken. Sondern dann prägt uns die Vorfreude. Die Vorfreude auf den Herrn, der mit Sicherheit kommen wird. Seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und wenn wir das wissen, wenn wir wissen, dass es auf dieses Ziel zugeht, dann werden wir auch die unangenehmen Vorboten, von denen Jesus gesprochen hat und die ja da sind, die noch kommen und zu denen auch noch Krankheiten, alles Mögliche dazugehören kann, dann werden wir auch diese Vorboten ganz anders überstehen und ganz getrost durchschreiten, weil wir wissen, sie bringen uns alle dem großen Tag näher, an dem er kommen wird. Warten Sie mit. Amen. Lied 123 wollen wir jetzt singen. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Lied 123.